to, oh, heia to.
Brünnhilde, was soll der Krach? Ich mache ein Nickerchen.
Aber Papa, das ist doch mein Walkürenlied. Du selbst, Wotan, der allerhöchste germanische Gott, hast es mir beigebracht.
Ja, mein Kind, das stimmt. Aber wozu willst du das denn noch singen?
Ja, weil eine Walküre das immer singt, wenn sie die Helden, die in einer Schlacht gefallen sind, einsammelt und in die Götterburg Valhall bringt. Das ist doch die Aufgabe einer Walküre. War deine eigene Idee.
Aber Brünnhilde, es gibt keine toten Helden mehr einzusammeln. Diese Zeiten sind vorbei. Für uns alte germanische Götter interessiert sich doch niemand mehr. Außer vielleicht die Leute, die sich Opern von Richard Wagner anschauen. Da kommen wir noch ein letztes Mal groß raus.
Immer dieser Richard Wagner.
Und noch, die hat ja doch sogar eine ganze Oper benannt. Die Walküre. Dabei wäre Wotan doch auch ein schöner Titel gewesen. Naja, aber Siegfried, dieser Schlappschwanz, der hat natürlich seine Oper gekriegt.
Ach, Siegfried ist ja auch ein richtiger Held. Er hat damals den Drachen besiegt und mich aus meinem ewigen Schlaf geweckt. Mit einem Kuss.
Ja, aber Siegfried ist lange tot. Und alle anderen Helden auch. Alles, was uns bleibt, sind die Opern von Richard Wagner.
Musik an sich von Wagner ist ja sehr dramatisch und kraftvoll. Es ist schon schwere Musik und ich denke nicht, dass man die einfach so mitsingen kann. Es gibt auch keinen irgendwie Refrain oder sowas wie bei normalen Liedern.
Es ist im Gegensatz zu Mozart komplizierter und kräftiger.
Da hörst du's. Sogar Kinder kennen die Musik von Wagner.
Und wer sind diese Kinder?
Na, richtige Wagner-Kenner eben.
Ich bin die Selina und ich bin 11 Jahre alt und kenne eigentlich Richard Wagner aus der Kinderoper.
Ich bin der Sebastian, komme aus Frankfurt und ja, ich kenne den Richard Wagner auch aus der Kinderoper.
Kinderoper? Was ist denn eine Kinderoper?
Na, da werden Wagners Opern speziell für Kinder aufgeführt. Etwas gekürzt zum Beispiel. Die meisten dauern ja 4 oder 5 Stunden. Das macht alles diese Dame hier.
Ich heiße Deborah Einspieler, bin an der Oper Frankfurt als Dramaturgin beschäftigt und arbeite seit vielen Jahren mit dem Schwerpunkt in der Kinder- und Jugendabteilung.
Wir haben uns angeguckt den Ring des Nibelungen und Tristan und Isolde.
Der Ring des Nibelungen? Das ist doch die Geschichte, in der wir vorkommen.
Ja, und das ist eine besonders lange Geschichte.
Der Ring besteht aus 4 Opern, die nicht an einem Abend gezeigt werden, sondern an 4 aufeinanderfolgenden Abenden.
Es gibt einmal das Rheingold, dann die Walküren, Götterdämmerung und Siegfried.
Ach, Siegfried, mein Held!
Es geht um einen Ring, der aus dem Rheingold geschmiedet wurde.
Nach einer langen Ouvertüre begegnen wir da einem Zwergen, Alberich, der mit 3, nennen wir es Nixen, also Rheintöchtern, spielen will. Die Nixen hüten einen Schatz und Alberich will wahnsinnig gern mit ihnen spielen.
Hier da oben,
was willst du dort unten?
Stöcher spielen, Stamm. Tauschet ihr nieder mit euch, tollt und neckt der Niedlung sich gar.
Aber diese Rheintöchter wollen unter sich sein, die haben keine Lust auf einen hässlichen Zwerg und beschließen eben diesen Alberich nicht mitspielen zu lassen. Tut dieser arme Kerl, weil er böse ist und eingeschnappt. Er klaut den Rheintöchtern das Gold. Und er lässt aus diesem Gold einen Ring schmieden. Das ist der Ring des Nibelungen.
Und dieser Ring bringt einem unglaublich viel Macht, aber man muss auf die Liebe verzichten und das ist halt für die Leute im Ring ziemlich schlecht.
Ja, und für uns Götter genauso. Ich war nämlich auch hinter diesem Ring her.
Du? Wozu denn? Als oberster Gott hast du doch schon alle Macht.
Naja, von wegen. Vielleicht erinnerst du dich, dass ich damals unsere Götterburg Walhall bauen ließ. Naja, und bei den Kosten dafür hatte ich mich ein bisschen verspekuliert. Ich brauchte Geld und deshalb wollte ich den Ring.
Oh, Papa, hast du ihn geklaut?
Nee, kann man nicht machen, so als oberster Gott. Deshalb habe ich diese ganzen Helden losgeschickt. Siegmund, Siegfried und wie sie alle heißen, damit die mir den Ring besorgen. Aber Alberich hatte vorgesorgt.
Alberich möchte sich den Ring nicht klauen lassen und verflucht ihn. Das heißt, jeder, der den Ring besitzen wird, der wird Unglück erfahren.
Meinen Fluch fliehst du nicht!
Fortan geht es um den Ring. Jeder hat ihn mal am Finger und all jene, die ihn am Finger haben und ihn besitzen wollen, denen bringt er Unglück. Also auch Siegfried hat ihn kurz an der Hand. Er wird sterben und mit ihm weitere. Und das löst sich erst zum Schluss der Oper, als der Ring nämlich wieder in den Rhein gerät.
Also am Ende wird das Gold wieder in den Rhein getan und auch der Ring des Nibelungen. Und dann hat halt keiner den Ring.
Der Ring des Nibelungen. So eine lange Oper. Und dann geht sie noch nicht mal gut aus.
Ja, Happy End ist was anderes. Am Ende gehen auch wir Götter unter. Götterdämmerung eben.
Tja, glaubt ja auch keiner mehr an uns. So gesehen sogar eine wahre Geschichte. Aber wo hatte der Wagner die denn jetzt her?
Die hat er sich zusammengesucht aus der germanischen Sagenwelt.
Er hat sie von Legenden sozusagen abgeschrieben.
Richard Wagner hat sich im Nibelungenlied, einer Sage aus dem 13. Jahrhundert, belesen. Er fand die Geschichte toll und er hat bald gemerkt, dass der Stoff so toll ist, dass er nicht für eine Oper reicht und dass er da einfach immer noch einen Teil und noch einen Teil komponieren muss.
Ah, das alte Nibelungenlied aus dem Mittelalter. Ja, da kommen wir doch auch schon drin vor. Daher kennt der Wagner uns. Hoi, Jutta, langsam kommen wir ihm auf die Schliche.
Oh, dann wird mir jetzt auch klar, warum wir in seinen Opern immer so altmodisch sprechen müssen.
Ja, da wird manchmal ganz schön komisch dahergeplappert. Aber wie ist Richard Wagner jetzt eigentlich zu so einem Opernkomponisten geworden?
Ich glaube, er hatte ein sehr bewegtes Leben.
Richard Wagner wurde in Leipzig geboren, hat dort die Schule besucht, hat die Musik für sich entdeckt und war, was ich ganz spannend finde, kein besonders guter Schüler. Er hat dann angefangen zu studieren. Es kam dann zu ersten Engagements. Er hat seine erste Frau kennengelernt. Und es gibt spektakuläre Geschichten, die man über Richard Wagner erzählen kann.
Er ist viel gereist, er musste oft fliehen, weil er viele Schulden hatte.
Er musste dann flüchten, hatte allerdings einen großen Hund dabei, einen Neufundländer. Und sie haben dann das Schiff genommen, weil dieser große Hund eben in keine Postkutsche passte. Und Richard Wagner ist mit Hund und seiner Frau auf ein Segelboot und geriet in einen Sturm, der ihn dann zu einer Oper inspiriert hat, nämlich den Fliegende Holländer. Stürme, Wellen, Tosen, Brausen, all das ist in der Oper zu hören.
Im Fliegenden Holländer gibt es einen richtigen Sturm zu sehen. Es gibt im Siegfried aus dem Ring des Nibelungen einen ganz wunderbaren Drachenkampf und so weiter. Also man kriegt schon auch was zu sehen fürs Auge.
Hä? Wer war das denn jetzt? Diese Stimme kenne ich ja noch gar nicht.
Die gehört einem richtigen Wagner-Experten, einem Dirigenten.
Ich heiße Hartmut Keil, bin Kapellmeister an der Oper in Frankfurt. Und ich habe das Glück, dass ich in den letzten 10 Jahren regelmäßig in Bayreuth arbeiten durfte, bei den Wagner-Festspielen. und ich arbeite da sehr gerne dran.
Was ist denn ein Kapellmeister?
Das ist ein Dirigent, der Opernaufführungen dirigiert und der auch vorher mit den Sängern ihre Auftritte einübt, am Klavier.
Und was sind Festspiele in Bayreuth?
Ach, das erkläre ich dir später. Jetzt sollten wir die Gelegenheit nutzen, uns Wagners Musik von einem Dirigenten erklären zu lassen.
Oh, genau. Warum ist seine Musik so viel komplizierter als die von Mozart?
Wieso kompliziert? Die ist doch einfach nur anders.
An Wagners Musik ist eigentlich fast alles anders als bei Mozart. Also in der Zauberflöte wird ja immer zwischendurch gesprochen. Es gibt eine Arie, jemand singt, erzählt ein bisschen, was er empfindet, was er fühlt.
Der Vogelfänger bin ich, hab stets lustig, eins, hopp, sassa. Ich Vogelfänger bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land.
Aber handlungsmäßig passiert nicht so viel in den Arien, weil die Musik im Vordergrund steht und der Gesang. Und in den gesprochenen Stellen geht dann die Handlung wieder weiter.
Hier, meine schönen Damen, überreiche ich euch meine Vögel.
Und hier überreiche ich dir Wasser statt Wein. Und statt der süßen Feigen habe ich die Ehre, dir dieses Schloss vor den Mund zu schlagen.
Und beim Wagner ist es eben im Gegensatz zum Mozart so, dass es ohne Unterbrechung immer weitergeht. Die Stellen, die bei Mozart gesprochen werden, werden beim Wagner eben die ganze Zeit gesungen. Die Opern sind durchkomponiert, wie man sagt. Das heißt, es gibt nur Musik und es wird nicht gesprochen zwischendurch. Und das Bewundernswerte ist eigentlich, wie Wagner es schafft, Übergänge zu schaffen, von einer Stimmung in eine nächste.
Dann? Weißt du, woran ich gerade denke?
Na klar, du singst dein Leitmotiv, das Hoyotoho vom Walkürenritt. Also denkst du daran, wie du als Walküre durch die Lüfte reitest.
Jawohl!
Ein Wort, das oft verwendet wird, wenn man über Wagner spricht, ist ja das Leitmotiv. Mit Leitmotiv ist ja gemeint, dass es ein kurzes, sehr deutliches und wiedererkennbares musikalisches Motiv gibt, das irgendeiner Sache zugeordnet ist, einem Schwert zum Beispiel. Es gibt dieses Schwertmotiv, das geht so, wenn ich das mal spiele. So klingt das, kommt oft in der Trompete. Auf der einen Seite ist es so, dass es natürlich mal auftaucht, wenn dieses Schwert zu sehen ist oder wenn von diesem Schwert gesprochen wird. Es gibt aber auch versteckte Verwendungen dieser Leitmotive. Zum Beispiel kommt ein Leitmotiv dann, wenn eine Person an dieses Ding nur denkt, das aber gar nicht ausspricht. Was ich immer besonders spannend finde, ist, wenn zum Beispiel die Figuren auf der Bühne sich gegenseitig anlügen, dass dann das Orchester eigentlich die Wahrheit dahinter verrät, indem im Orchester ein Leitmotiv kommt, das dann dem Zuschauer sagt, was wirklich los ist, während aber die Figur auf der Bühne den Gesprächspartner anlügt gerade.
Ich habe übrigens auch ein persönliches Leitmotiv.
Aha, und wo kriegt man das im Ring zu hören? Immer dann, wenn du auf der Bühne stehst?
Nein, eben nicht. Auch dann, wenn ich gar nicht da bin. Das ist doch das Raffinierte. Guck mal, ich habe doch damals dieses Schwert in den Baumstamm gesteckt, damit Siegmund, einer meiner Helden, es dort finden und mir damit den Ring besorgen kann.
Und in dem Moment, wo das dieses Schwert im Baum ist, hört man natürlich das Schwertmotiv. Das klingt dann so. Und wenig später kommt ein anderes Leitmotiv, das geht so. Das ist eigentlich das Motiv vom Wotan, von dem obersten Gott. Und das ist ganz schön, wenn man da dann als Zuschauer, wenn man das Motiv kennt, erfährt, dass der Wotan das Schwert dort in den Baumstamm gesteckt hat, damit der Siegmund jetzt viel später es dort finden kann.
Ach ja, Siegmund, auch so ein großer Held und fast so schön wie Siegfried.
Und leider auch schon lange tot.
Ist ja aber auch kein Wunder, dass Wagners Opern immer so lange dauern, wenn da dauernd neue Helden auftauchen und wieder sterben müssen.
Aber Brünnhilde, das wird im Ring doch über 4 Abende verteilt.
Und welcher Zuschauer geht bitte schön 4 Abende hintereinander in die Oper?
Naja, das ist schon eine ungewöhnliche Idee. Deshalb wollte Wagner ja auch sein eigenes Opernhaus. Deborah Einspieler von der Oper Frankfurt, Selina und Sebastian wissen da Genaueres.
Er hat immer von seinem eigenen Theater geträumt, wo er dann auch den Ring, den ja keiner wollte, als ganze Aufführung aufführen konnte, der ja 16 Stunden geht in der großen Oper.
Er hatte eigentlich immer Geldprobleme. Gut war, dass er dann auf einen Gönner stieß, einen echten König, nämlich Ludwig II. Von Bayern.
Den nannte man auch Märchenkönig. Und das war auch der König, der Wagner dann geholfen hat, sein Theater zu bauen, wo er seine ganzen Stücke aufführen konnte.
Also der mochte Richard Wagners Musik und der unterstützte diesen bitterarmen Komponisten und er baute ihm in Bayreuth sogar sein eigenes Opernhaus. Das gibt's auch heute noch und alljährlich finden dort im Sommer eben die Wagner-Festspiele statt.
Und der hat viel verändert in seinem Theater. Der hat zum Beispiel so gemacht, dass die Zuschauer im Dunkeln sitzen.
Und er hat eingeführt, dass die Sänger auch schauspielen dabei. Die stehen dann nicht da, sondern spielen es auch auf der Bühne. Also Schauspieler, die singen können.
Und dann ist man bei diesem Begriff Gesamtkunstwerk, der oft für Wagners Opern verwendet wird. Also damit ist gemeint, dass alle Künste, die bei einer Oper sowieso zusammenwirken, gleich wichtig sind. Also die Musik ist wichtig, das Schauspiel ist wichtig, das Bühnenbild ist wichtig, die Beleuchtung ist wichtig. Und zu Wagners Zeit war das noch nicht so selbstverständlich.
Wagner gemacht hat, war neu. Er war ein Erneuerer, ein Avantgardist, ein Revolutionär.
Naja, aber nicht in allen Dingen. Da ist nämlich auch noch diese eine Sache.
Was denn für eine Sache?
Diese Sache mit dem, was Wagner über seine jüdischen Mitmenschen gesagt und geschrieben hat. Das war nämlich nicht immer Freundliches.
Wir haben auf jeden Fall judenfeindliche Äußerungen in seinen Schriften. Die kann man nachlesen. Das meinte er auch genauso, wie er es geschrieben hat.
Er hatte da seine sehr eigene Meinung, was Politik und auch Religion angeht.
Und die Nachfahren von ihm waren auch bei Hitler. Manche waren auch Freunde von Hitler. Wahrscheinlich wäre es Richard Wagner auch.
Oh, na, das ist ja wirklich eine schwierige Sache. Mindestens so schwierig wie Richard Wagners Musik.
Ja, und manche wollen sie deshalb auch gar nicht hören.
Naja, ich weiß auch nicht, ob ich mir eine ganze Wagner-Oper anhören würde. Also nicht wegen dieser Sache, aber weil ich vielleicht doch noch etwas zu jung dafür bin.
Wieso? Als Göttertochter bist du doch unsterblich. Also weder alt noch jung.
Jawohl, und da ich unsterblich bin, habe ich noch genug Zeit, später einmal in eine Wagner-Oper zu gehen.
Also ich würde in der großen Oper auf gar keinen Fall in den Ring des Nibelungen gehen. Das ist mir einfach viel zu lang und viel zu anstrengend. Da wäre der fliegende Holländer schon eine Option.
18 ist das Alter, wo ich anfangen würde, mal mich ein bisschen mehr mit Wagner zu beschäftigen, weil das ist doch noch ganz schön kompliziert.
Ich denke, das ist dann so ab 15, 16 so weit. Es kommt halt drauf an, wie sehr man sich dafür interessiert.
Heio-to, oh, heio-to, oh.
Brünnhilde, warte, ich bin ein Gott und keine Rakete.